SWR 2 aktuell.
Und darum geht es unter anderem bis 6:30. Beim EU-Gipfel in Brüssel fordert Bundeskanzler Scholz eine klare gemeinsame Haltung gegen Russland. 30 Staaten wünschen sich die Kernenergie zurück. Wir berichten vom ersten internationalen Atomgipfel ebenfalls in Brüssel. Und die Bundesregierung sollte möglichst schnell das Klimageld zur Entlastung der Bürger auf den Weg bringen. Das fordert DIW-Präsident Fratscher und dazu auch gleich das SWR-Tagesgespräch. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der EU mit Bosnien-Herzegowina rückt näher. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel zeichnet sich eine Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten ab. Die EU-Kommission hatte die Aufnahme der Gespräche befürwortet, weil das Land nach Jahren des Stillstands zuletzt Fortschritte gemacht hatte. Eine Entscheidung soll auf dem zweitägigen Gipfel fallen. Zentrales Thema ist natürlich der Krieg in der Ukraine und vom Gipfel in Brüssel berichtet Jakob Mayer.
Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet vom EU-Gipfel ein sehr klares Signal der Entschlossenheit an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Er hat sich verrechnet, wenn er glaubt, dass wir nicht in der Lage sind, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das notwendig ist. Und da ist die Nutzung der Windfall Profits ein kleiner, aber wichtiger Baustein.
Windfall Profits, damit sind Zinserträge gemeint, die auf das in der EU eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank anfallen. Das sind im Jahr bis zu 3 Milliarden Euro. Die EU-Kommission will auf diese Erlöse zugreifen, um damit Waffen und Munition für die Ukraine zu kaufen. Die 27 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen diskutieren beim Gipfel darüber und sie besprechen, was die einzelnen Mitgliedstaaten leisten.
Es müssen alle europäischen Staaten einen guten Beitrag leisten. Ich sehe da auch erkennbar Fortschritte.
Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas schlägt ein einheitliches Mindestziel für Militärhilfen an die Ukraine vor. Jedes EU-Land solle dafür 0,25% seines Bruttoinlandsproduktes ausgeben. Dann könne die Ukraine Russland bezwingen. Frankreich und Spanien wollen, dass die EU gemeinsame Schulden macht, um Europas Verteidigung auszubauen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erinnert an das Vorgehen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Jetzt müssen wir das Gleiche mit der Rüstungsindustrie machen, bei der Sicherheit. Europa ist ein Friedensprojekt und um Frieden und Freiheit zu erhalten, müssen wir unser Abschreckungspotenzial erhöhen. Die Bundesregierung lehnt Gemeinschaftsschulden für Europas Aufrüstung ab. Zum Auftakt des Gipfels haben die 27 mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres über den Gaza-Krieg beraten. Guterres verlangt einen Waffenstillstand. Auch der Bundeskanzler erklärt:
Wir hoffen darauf, dass jetzt ein länger anhaltender Waffenstillstand möglich wird, der auch verbunden ist mit der Freilassung aller Geiseln. Und was mir auch wichtig ist, der Herausgabe der Gestorbenen. Das ist für die Angehörigen von allergrößter Bedeutung.
Spanien und Irland hatten im Vorfeld eine schärfere Sprache gegenüber Israel gefordert. Ob der Gipfel diesmal einen gemeinsamen Standpunkt zum Gaza-Krieg findet, ist offen. Im Dezember konnten sich die 27 nicht einigen. Ebenfalls unklar ist, ob die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen nach der Ukraine und Moldau auch Bosnien-Herzegowina Beitrittsgespräche anbieten. Die EU-Kommission hat das empfohlen.
Der Ukraine-Krieg und der Krieg im Gazastreifen, die zentralen Themen beim EU-Gipfel in Brüssel heute und morgen. Der Bericht war das von Jakob Mayer. In Europa formiert sich eine neue Allianz für Atomkraft. Mehr als 30 Staaten wollen sich weltweit für den schnelleren Ausbau und eine einfachere Finanzierung von Atomkraftwerken einsetzen. Zitat: Wir verpflichten uns dazu, das Potenzial der Nuklearenergie voll auszuschöpfen. So heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die heute auf dem ersten internationalen Gipfeltreffen für Atomenergie in Brüssel verabschiedet wurde. Und Thomas Spickhofen fasst für uns zusammen.
Der Präsident aus Frankreich, der Regierungschef aus Ungarn.
France, please welcome His Excellency Emmanuel Macron, His Excellency Viktor Orbán, Ulf Christensen, Prime Minister of the Netherlands. Please welcome Mr. Mark Rutte.
Die Ministerpräsidenten aus Schweden und aus den Niederlanden, Bulgarien, Serbien, Tschechische Republik, der Vizepremier aus China, der Außenminister aus Japan, eine große Delegation aus den USA. Die Liste der Politprominenz ließe sich noch einige Minuten fortsetzen. Die IAEA, die Internationale Atomenergieorganisation, hat groß aufgefahren, gemeinsam mit Belgien, auf dem Messegelände am Atomium, das beim Familienfoto als Kulisse für die Versammlung Freunde der Atomkraft dient. Ein starkes Symbol findet Gastgeber Alexander De Croo, der belgische Regierungschef.
The Atomium really
An diesem Atomium kann man sehen, wie sehr wir in den 50ern daran geglaubt haben, dass wissenschaftlicher Fortschritt unsere großen Herausforderungen löst. Das brauchen wir auch jetzt wieder, mehr denn je. Und so ist auch die Stimmung bei den insgesamt 37 Ländern, die als Teil oder als Beobachter der Atomallianz nach Brüssel gekommen sind. Dazu Vertreter aus der Industrie und aus der Wissenschaft. Von den 27 EU-Mitgliedern ist gut die Hälfte mit an Bord. Ich erwarte von diesem Gipfel, dass er die Atomkraft in der EU und im weltweiten Energiemix stärkt, sagt Klaus Iohannis, der rumänische Regierungschef.
I expect today's summit to strengthen the commitment to the expansion of nuclear power in the European Union. And global energy mix.
Und dazu sollte am besten auch Geld aus der EU fließen. Wir wollen die Kernkraft, erklärt zum Beispiel der serbische Präsident, aber wir haben kein Know-how und kein Geld. Wir setzen auf die europäische Hilfe. Der belgische Gastgeber Alexander De Croo schlägt in einem Interview heute vor, die Forschung, vielleicht auch Atomprojekte, könnten aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Normalerweise ist das nationale Angelegenheit, aber eben sehr teuer. Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen und lehnt eine Finanzierung aus den gemeinsamen Brüsseler Töpfen wenig überraschend ab. Die Atomkraft wird in Europa unterschiedlich gesehen, so beschreibt es die Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber dort, wo man offen dafür sei, könne sie eine wichtige Rolle auf dem Weg zur sauberen Energie spielen.
In countries that are open to the technology, nuclear technology can play an important role in the clean energy transition.
Die Abschlusserklärung dieses ersten Treffens der Atomallianz ist ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Atomenergie, die bis 2050 verdreifacht werden soll.
In Europa formiert sich eine neue Allianz für Atomkraft. Mehr als 30 Staaten wollen sich weltweit für den schnelleren Ausbau und eine einfachere Finanzierung von Atomkraftwerken einsetzen. Und vom ersten internationalen Atomenergiegipfel in Brüssel war das ein Bericht von Thomas Spickhofen. Zu den Vorhaben, die die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hatte, gehört auch das sogenannte Klimageld. Finanzielle Hilfe für Bürgerinnen und Bürger, um die steigenden Kosten durch die immer höheren CO2-Preise abzumildern. Wie das konkret aussehen soll und warum und wann es, nicht warum, sondern wann es kommen soll, ist jedoch unklar. Bundesfinanzminister Lindner ging Anfang Februar jedenfalls davon aus, dass es nicht mehr in dieser Legislaturperiode realisiert wird. Und der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Kellner meinte, eine Auszahlung 2025 des Klimageldes sei nicht realistisch. Experten etlicher Organisationen haben heute ihre Sicht der Dinge auf das geplante Klimageld erläutert und Martin Polanski fasst zusammen.
Der Paritätische Gesamtverband, Fridays for Future und weitere Organisationen fordern die Bundesregierung auf, das Klimageld jetzt auf den Weg zu bringen. Zur Finanzierung schlägt das Bündnis vor, die geplanten Staatshilfen für die Ansiedlung von Chipfabriken für das Klimageld zu nutzen. Auch sogenannte klimaschädliche Subventionen könnten gestrichen werden. Carla Remsma von Fridays for Future spricht von einer Blockade des Klimageldes durch die Ampelregierung. Das Verbändebündnis will jetzt ein Modellprojekt starten. Knapp 140 Euro Klimageld sollen an 1000 ausgewählte Bürger verteilt werden. Die einmalige Auszahlung an Bezieher von Bürgergeld oder Grundsicherung wollen die Verbände aus eigenen Mitteln finanzieren.
Und das Motto des Treffens war Klimageld. Wir zeigen, dass es realistisch ist. Mit dabei war auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, den ich im SWR-Tagesgespräch dazu interviewt habe. Herr Fratscher, ich greife mal das Motto der Pressekonferenz auf. Wie realistisch ist das Klimageld momentan?
Wenn ein politischer Wille da wäre, ist das Klimageld sehr realistisch. Das vorgeschobene Argument der Bundesregierung, des Finanzministeriums, das sei technisch nicht möglich, ist nicht überzeugend, das ist möglich. Wo ein politischer Wille, da auch ein Weg, zumal die Bundesregierung es auch versprochen hat in ihrem Koalitionsvertrag. Und dieses Versprechen bleibt sie nach wie vor schuldig.
Liegt das denn an der Finanzierung angesichts der klammen Haushaltslage?
Mein Gefühl ist, dass das letztlich an der Finanzierung liegt. Die Bundesregierung hat erstens die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nicht in der Form eines Klimagelds jetzt an die Menschen zurückgegeben, sondern nutzt das Geld für andere Zwecke, beispielsweise auch für die Unterstützung der Industrie bei Energiekosten. Und zweitens, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist weniger Geld da als erhofft. Und jetzt sind die Prioritäten der Bundesregierung so gesetzt worden, dass das Klimageld hinten runterfällt. Aber Subventionen beispielsweise für energieintensive Unternehmen nach wie vor stehen.
Von verschiedener Seite ist jetzt die Rede von einer Einführung frühestens 2026 oder sogar später. Ist das nicht viel zu spät, um die Bürger in Sachen Energiewende mitzunehmen?
Ja, es ist zu spät. Das große Problem heute ist doch, dass die Politik, aber auch die Unternehmen die soziale Akzeptanz vieler Menschen verloren haben für die notwendigen Veränderungen in unserem tagtäglichen Leben, wie wir mobil sind, wie wir von A nach B kommen, wie wir uns ernähren, wie wir uns im tagtäglichen Leben verhalten. Und viele Menschen sagen, in Zeiten hoher Inflation und steigender Mieten, jetzt auch noch eine zusätzliche Belastung, beispielsweise bei der Heizung und beim Heizen, das kann ich mir nicht leisten. Und das sind verständliche Sorgen der Menschen. Nur wenn es der Politik nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen, dann wird auch wirtschaftlich die Transformation scheitern. Und dann wird Deutschland auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden entstehen. Dann wird Innovation, grüne Technologien anderswo in der Welt entstehen. Also es geht hier nicht nur um die soziale Ausgewogenheit, sondern letztlich auch um die Frage, ob die deutsche Wirtschaft die Transformation erfolgreich schaffen kann.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die praktische Seite schauen. Wie hoch müsste denn das Klimageld für den Einzelnen sein, um die Schwankungen beim CO2-Preis auszugleichen?
Das ist die Gretchenfrage, denn Sie haben Menschen mit sehr unterschiedlicher Belastung durch den CO2-Preis. Also CO2-Preis heißt, dass wenn wir fossile Energieträger nutzen beim Autofahren, beim Heizen, bei anderen Dingen, dass das jetzt stärker bepreist wird, also Menschen mehr zahlen müssen. Jemand auf dem Land, der einkommensschwach ist, aufs Auto angewiesen ist und kein gutes isoliertes Haus hat, der wird deutlich stärker belastet als beispielsweise ein Gutverdiener in der Stadt, der kein Auto braucht und in einer gut isolierten Wohnung wohnt. Also das ist sehr unterschiedlich, aber Menschen mit geringem Einkommen prinzipiell werden deutlich stärker belastet, weil sie viel mehr ihres monatlichen Einkommens für Energie, für Lebensmittel ausgeben müssen. Und deshalb ist es so wichtig, das als soziale Frage zu verstehen. Und das Klimageld würde eben vor allem Menschen mit geringem Einkommen proportional stärker entlasten.
Ich höre heraus, Sie sind auf jeden Fall gegen das Gießkannenprinzip.
Ja, die Politik hat ja in den vergangenen Jahren viel Geld verteilt. Das ist ja nicht so, dass der Staat nicht in der Energiekrise, auch in der Corona-Pandemie, nicht viel Geld verteilt hätte. Aber er hat es häufig per Gießkanne getan. Damit haben häufig eher Menschen mit hohen Einkommen profitiert. Beispiel bei der Gas- und Strompreisbremse oder eben Unternehmen wie jetzt die Subventionen für energieintensive Unternehmen. Es muss zielgenauer werden. Ja, Unternehmen brauchen Unterstützung, dass sie die Transformation schaffen durch kluge Rahmenbedingungen. Aber da der blinde Fleck der Politik ist, zielgenau Menschen mit geringem mittleren Einkommen zu entlasten, sodass die eben nicht hinten runterfallen. Und das ist im Augenblick der Fall, denn die CO2-Bepreisung als Beispiel wird größtenteils von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern gezahlt.
Das Klimageld ist offenbar bei der Politik jetzt nicht die höchste Priorität. Im nächsten Jahr ist Bundestagswahlkampf. Wie groß ist denn die Gefahr, dass dieses Thema überhaupt unter die Räder kommt?
Ja, ich befürchte, dass die Bundesregierung sich sehr genau überlegt hat, wieso sie das Klimageld nicht umsetzt, sondern andere Prioritäten setzt. Und meine Vermutung ist, dass das Denken ist, das merken die Menschen eh nicht, ob sie da 100 oder 150 Euro pro Person mehr in der Tasche haben im Jahr. 10, 15 Euro pro Monat sind für die meisten Menschen nicht viel Geld, auch für eine vierköpfige Familie mit 40 bis 60 Euro ist jetzt nicht so viel, aber für Menschen mit wenig Einkommen ist es sehr viel, macht das auch wirklich einen Unterschied. Also meine Befürchtung ist, es hat eine niedrige politische Priorität, weil die Sorge ist, dass die meisten Menschen es der Bundesregierung nicht danken würden. Aber aus ökonomischer Sicht und aus sozialer Sicht macht es deshalb das nicht weniger dringend, dass hier ein sozialer Ausgleich stattfindet.
Wie wichtig wäre es, das Klimageld bald auf den Weg zu bringen? Dazu war das im SWR-Tagesgespräch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In einem Bundesland, das fast zu 38% von Wald bedeckt ist, ist das Thema Wald und Holz nicht trivial. Baden-Württemberg ist eines der waldreichsten Bundesländer in Deutschland. 240.000 private und 1.000 kommunale Waldbesitzer gibt es im Land und vertreten werden sie von der Forstkammer Baden-Württemberg. Und die hat auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung in Stuttgart heute scharfe Kritik am geplanten Bundeswaldgesetz geübt. Die Waldbesitzer befürchten Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der Wälder. Die Hintergründe hat SWR-Reporter Knut Bauer.
Sie bewirtschaften Flächen mit Fichten, Tannen, Buchen oder Eichen. Doch die Pläne der Berliner Ampelregierung für ein neues Gesetz bringen Waldbesitzer im Land regelrecht auf die Palme.
Das, was da jetzt alles gefordert wird, das ist manchmal nicht nachvollziehbar. Einfach die Bürokratie und alles, das ist wirklichkeitsnah. Das sind Auflagen dabei, die eigentlich fast schon eine Enteignung des Waldbesitzes heraufbeschwört.
Ziel des neuen Gesetzes ist es, auf den Klimawandel zu reagieren und die Wälder vor dessen Folgen zu schützen. Zum Beispiel durch neue klimaangepasste Baumarten, die besser mit anhaltender Trockenheit umgehen können als Fichten und Tannen. Naturschutzverbände wie der NABU finden das gut. Sie fordern sogar weitergehende Maßnahmen, als sie Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir in einem ersten Entwurf vorgeschlagen hat. Die Waldbesitzer dagegen sprechen sinnbildlich von einem Holzweg.
Vor allem, es ist nicht mit denen besprochen, die es tatsächlich machen. Das ärgert die meisten Leute am allermeisten.
Wenn man natürlich nur Vorschriften kriegt, überlegen sich auch viele, ob sie dann ihren Wald überhaupt noch bewirtschaften, ob sie ihn brach liegen lassen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck.
Wenn Waldflächen brach liegen und weniger Holz gemacht wird, würde das zu finanziellen Einbußen führen. Diese Sorge haben alle, egal ob private Waldbesitzer oder Kommunen. Roland Bürger ist Bürgermeister von Buchen im Odenwald und gleichzeitig Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg.
Wir haben auch Personalnot im Forst. Um bearbeiten zu können, sind wir auf mechanische Bearbeitung angewiesen. Deswegen brauchen wir bestimmte Abstände für die Forstmaschinen. Wenn diese Abstände erhöht werden, dann können wir den Wald nicht mehr durchforsten. Es würde unwirtschaftlich und wir könnten nur noch Teile des Waldes bewirtschaften.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann versuchte auf der Mitgliederversammlung der Forstkammer die Wogen zu glätten. Der grünen Regierungschef hebt hervor, dass der erste Gesetzentwurf vom Bund bereits wieder zurückgezogen worden ist. Und die Gespräche gingen weiter.
Sie können also davon ausgehen, dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg mit dem Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, mit dem ich ja persönlich befreundet bin, redet. Und ich werde alles dafür tun, was jetzt das Bundeswaldgesetz tut, dass nicht Dinge reinkommen, die das erschweren.
Unabhängig von der Diskussion über das Waldgesetz bleibt der Zustand der heimischen Wälder nach wie vor kritisch. Das sollte darüber nicht vergessen werden, betont Dietmar Hellmann, Förster im Staatswald und Vorsitzender des Landeswaldverbands.
Im Moment gibt es durch diese vielen Niederschläge eine gewisse Erholung bei der Fichte, was den Borkenkäfer angeht. Aber wir haben natürlich die weiteren Absterbeerscheinungen bei der Buche. Vor allem halt auch unsere Laubhölzer, die in ihren angestammten Lebensräumen nicht mehr so vital sind, wie sie es eigentlich sein müsste. Das macht uns schon große Sorge.
Sagt der Vorsitzende des Landeswaldverbandes. Die Forstkammer Baden-Württemberg übt scharfe Kritik am geplanten Bundeswaldgesetz. Die 240.000 privaten und 1.000 kommunalen Waldbesitzer befürchten Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der Wälder. Und die Hintergründe hatte SWR-Reporter Knut Bauer. In Rheinland-Pfalz ärgern sich viele Menschen über die langsame Arbeit von Behörden. Vor allem das Problem zu langer Bearbeitungsdauer spitzt sich weiter zu. Das hat die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund bei der Vorstellung ihres neuen Jahresberichts berichtet. Bei ihr sind im vergangenen Jahr rund 2.226 Eingaben von Bürgern eingegangen. Das seien 6% mehr gewesen als im Jahr davor. Und Armin Angele aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz über den Bericht.
Demnach entfielen die meisten Eingaben erneut auf den Justizvollzug. So hätten etwa Gefangene bemängelt, dass es zu wenig Sportangebote gebe und die medizinische Versorgung in Anstalten nicht optimal sei. Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Koblenz hätten kritisiert, dass die Heizung im Gefängnis selbst Ende Juni noch an sei. Es sei nicht möglich, die Temperatur zu regeln. Mittlerweile sei das Problem gelöst. Viele Bürger hätten sich etwa darüber beschwert, dass Verwaltungen zu lange benötigten, um Anträge zu bearbeiten. Sehr lange dauere es etwa bei Bauverwaltungen, Sozialämtern und kommunalen Ausländerbehörden. Die Bürgerbeauftragte Schleicher-Rothmund sagte, die Verwaltungen führten das auf den Fachkräftemangel zurück oder weil sie ständig zusätzliche Aufgaben bekämen. Außerdem hätten sich Bürger etwa über den Lärm einer Autowaschanlage und den Lärm von Wärmepumpen beschwert. Viele Eingaben habe es auch zu Verkehrsthemen gegeben, etwa weil Autos zu laut durch Wohngebiete rasten oder in einer Ortsdurchfahrt starker Lkw-Verkehr war.
Und was bei den Problemen der Bürger auch eine Rolle spielt, ist ausgerechnet die Digitalisierung, die das Leben ja einfacher machen soll. Rund 7 Millionen ältere Menschen in Deutschland leben ohne Internet. Und viele, die ans Netz angeschlossen sind, kommen in der digitalen Welt oft nicht zurecht. Sie fühlen sich abgehängt, ausgeschlossen. Das kann die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, kurz BARGSO, bestätigen. Deren Vorsitzende ist Regina Görner. Frau Görner, was sind denn die Hauptprobleme, die ältere Menschen mit der digitalen Welt haben?
Also für viele ist das natürlich ein Buch mit 7 Siegeln. Vor allen Dingen viele ältere Menschen leben ja auch gar nicht in Haushalten mit anderen Menschen, die man mal fragen könnte. Die Zahl der Einpersonenhaushalte ist hoch. Und wenn ich beispielsweise in meinem Berufsleben keinen Kontakt mit diesen Techniken hatte, weil ich jetzt schon ein bestimmtes Alter erreicht habe oder es irgendwie nie geklappt hat, dass man mal mit dem Computer in Berührung kam, dann sind das hohe Hürden. Das macht man sich oft nicht klar. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mit älteren Menschen über dieses Thema geredet. Da ist mir dann gesagt worden, ja, es gibt ja nicht mal mehr irgendwie eine Gebrauchsanweisung, geschweige denn eine Kurzfassung einer Gebrauchsanweisung, sodass man wüsste, an welcher Stelle macht man das Smartphone denn an oder solche Dinge. Also das ist sehr altenunfreundlich gemacht und es ist insgesamt nutzerunfreundlich. Und da gibt es noch eine Menge Dinge zu verbessern. Das haben wir uns auch in dem Digitalpakt Alter der Bundesregierung vorgenommen, auch daran mal was zu verändern. Und das ist dicke Bretter, die man da bohren muss.
Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Frage ist nur, was heißt das denn für die älteren Menschen? Welche Konsequenzen haben die dadurch?
Das heißt natürlich, dass sie ausgeschlossen sind von vielen Dingen, die sie in der Vergangenheit gewohnt waren, mit denen sie auch gut zurechtgekommen sind. Und die nehmen jetzt mit einem Mal wahr, diese Erfahrungen, die haben überhaupt keine Relevanz mehr. Und stattdessen müssen sie alles neu lernen. Und es ging früher doch alles ganz gut. Also man hat seine Reise gebucht, man hat seine Steuererklärung gemacht und so weiter. Das ging alles prima. Und mit einem Mal ist das alles nichts mehr wert. Das sind richtige Diskriminierungserfahrungen, die da entstehen. Das ist sehr tiefgreifend für die Menschen und verletzt sie.
Das ist verletzend und frustrierend vor allem auch.
Natürlich. Es hängt einen ab von ganz vielen Dingen, die man einfach braucht. Und Zugänge beispielsweise zu öffentlichen Dienstleistungen, auf die hat der Bürger ja einen Anspruch. Und da kann er auch nicht einfach sagen, mir passt jetzt die Website meiner Gemeinde gar nicht und da gehe ich doch lieber auf die Website einer anderen Gemeinde. Diese Wirklichkeit, die man bei Warenhäusern beispielsweise hat, die hat man ja gar nicht im öffentlichen Dienst. Da gibt es ja Monopolstrukturen, da muss man sich an dem orientieren, was schon einmal da ist. Und leider ist die Erfahrung beispielsweise mit Apps, die im öffentlichen Dienst angewendet werden, überhaupt nicht immer gut. Und das bedeutet natürlich, dass die Menschen sehr schnell frustriert und enttäuscht werden. Und dann, obwohl sie eigentlich sehr profitieren könnten von dieser Technik, gerade als ältere Menschen, dann sehr schnell verzweifeln einfach an solchen nutzerunfreundlichen Einrichtungen.
Ja, wie kann man denn diesen älteren Menschen helfen? Die sind ja völlig abgehängt.
Ja, der erste und wichtigste Punkt ist, dass der öffentliche Dienst seine Rolle in diesem Bereich richtig versteht. Und dazu gehört, dass er die Dienstleistung, die er anbietet, eben nicht nur übers Internet anbietet, solange die Zugänge nicht für alle gegeben sind. Dafür sorgt, dass auch analoge Zugänge, wie man in der Fachsprache sagt, also über Telefon, über Besuchsmöglichkeiten und so weiter, zur Verfügung stehen müssen. Es darf gar nicht sein im öffentlichen Dienst, dass Dienstleistungen für Bürger nur digital angeboten werden.
Ist das vielleicht auch eine ganz klare Forderung an die Politik, die da mehr in die Verantwortung genommen werden muss?
Also wir haben ja schon, nachdem der 8. Altenbericht erschienen ist, der ja aufgezeigt hat, wie viele ältere Menschen in diesem Bereich jetzt abgehängt werden, haben wir ja klar verlangt, dass es so etwas wie einen Digitalpakt Alter gibt, also nicht nur einen Digitalpakt für die Schulen, wo dann speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen geachtet wird und ausreichend Qualifizierungsangebote, niedrigschwellige Qualifizierungsangebote auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist im Prinzip auf den Weg geleitet, aber das Problem ist, dass ja nicht nur Qualifizierungsmöglichkeiten fehlen, sondern die Technik selbst, mit der wir da umgehen müssen, oft alles andere als Nutzer, verbraucherfreundlich ist. Und da muss sich was ändern und da muss das Gespräch mit den Entwicklern und mit der Industrie gesucht werden, damit die sich beispielsweise mal auf standardisierte Oberflächen einigen können. Also es wäre ja schon mal hilfreich, wenn beispielsweise, und das wäre sicherlich möglich, die Bundesregierung solche Geräte nur dann auf den Markt ließe in diesem Land, wenn die beispielsweise einheitliche Anfangsbedienoberflächen hätten, die auch leicht zu vermitteln sind. Das Problem ist ja jetzt, wir machen in diesem Feld eine 1:1 Beschulung für, also zwischen dem, der trainiert und dem, der trainiert wird. Weil die Geräte alle so unterschiedlich sind, die Updates jeweils alles wieder komplett verändern. Und meines Wissens gibt es solch eine 1:1 Beschulung eigentlich nur noch bei der Ausbildung von Thronfolgern in Europa. Also das ist doch alles absurd.
Viele ältere Menschen kommen in der digitalen Welt oft nicht mehr zurecht, fühlen sich abgehängt und ausgeschlossen. Darüber habe ich mit der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, Regina Görner, gesprochen. Und das Interview, das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.